ARD Sounds.
Die AfD gewinnt die Wahl in Sachsen-Anhalt und zwar deutlich. 43,8% und die CDU landet weit abgeschlagen bei 17,2%. Und jetzt? Die AfD hat zwar mit Abstand die meisten Stimmen, aber für eine absolute Mehrheit reicht es nicht. Und alle anderen Parteien haben bislang ausgeschlossen, mit ihr zusammenzuarbeiten. Also, wer kann Sachsen-Anhalt jetzt überhaupt regieren? Welche Rolle spielt plötzlich das BSW? Und könnte es eine Minderheitsregierung geben oder am Ende sogar Neuwahlen? Und was macht dieses Ergebnis mit der Politik in Berlin, mit der CDU und vor allem mit dem Bundeskanzler Friedrich Merz? Das alles wollen wir heute für euch dekodieren mit den ARD-Hauptstadt-Korrespondenten Markus Preis und Matthias Deiß. Schön, dass ihr da seid.
Hallo Linda.
Ja, hier ist Berlin-Code, euer Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Ich bin Linda Zervakis und wir nehmen diese Folge am Montagnachmittag nach der Wahl auf. Wir versuchen das, wie gesagt, alles einzuordnen, während die Parteien miteinander reden und schauen mal, wie weit wir mit dem Dekodieren sind. Für euch nochmal der Hinweis, ihr könnt uns nicht nur hören, sondern jetzt auch sehen auf Phoenix und auch auf YouTube. Und wenn euch das hier gefällt, was wir machen, dann liked es, gebt uns Sternchen, darüber freuen wir uns sehr. Also, was passiert jetzt in Sachsen-Anhalt? Die AfD hat mit einem riesigen Abstand die Wahl gewonnen. Aber warum kann Ulrich Siegmund nicht einfach jetzt Ministerpräsident werden, Markus?
Ja, erstmal dazu müsste er sozusagen eine absolute Mehrheit haben. Die hat er nicht und einen Koalitionspartner auch noch nicht. Das wäre die normale Logik. Ich habe aber den Eindruck, er will auch nicht einfach so Ministerpräsident werden.
Was heißt das?
Naja, im ersten Wahlgang müsste er sozusagen eine absolute Mehrheit haben. Also das bedeutet eine Stimme mehr als die Hälfte sozusagen aller möglichen Stimmen. Und das könnte ja vielleicht sogar passieren, wenn es jemanden gibt aus einer anderen Partei, der sagt, komm, ich wähle ihn aus dem BSW, aus der CDU, will da gar keinem zu nahe treten. Und dann ist er auf einmal Ministerpräsident, aber hinterher hat er gar keine Mehrheit, wenn er dann regieren will, weil diese Leute sagen, ich habe ihn zwar gewählt, aber was er jetzt konkret vorhat, da gehe ich nicht mit. Und diese Gefahr hat er ja schon thematisiert vorher und heute auch nochmal sehr deutlich gemacht. Er war heute in der Pressekonferenz, ich habe ihn auch danach gefragt, was denn bedeutet Vertrauen und für ihn ganz klar, dass sich die Leute dann auch vorher dazu öffentlich bekennen, dass sie das machen werden. Also da hat er die Latte schon hochgehängt.
Was wäre denn seine Optimalvorstellung? Also es wird ja auch immer mal wieder das Wort Minderheitsregierung genannt oder auch Neuwahlen. Wie muss man das einschätzen?
Seine Optimalvorstellung ist, dass er mit einer sicheren Mehrheit regieren kann. Das hat jetzt von den Wählerstimmen her nicht erstmal funktioniert. Das heißt, er versucht jetzt in den nächsten Tagen und Wochen diese Mehrheit noch zu organisieren, indem er verbindliche Gespräche führt mit dem BSW, um die zu überzeugen, zu sagen, enthaltet euch nicht nur im dritten Wahlgang und ermöglicht es mir, damit Ministerpräsident zu werden, sondern lasst uns eine stabile Mehrheit schmieden. Oder, das ist der zweite Plan, eben einzelne CDU-Abgeordnete zu überzeugen, in die AfD zu wechseln. Dann hätte er kein Problem mehr, dann hätte er eine eigene Mehrheit und dann könnte er ohne eben diese ganzen Unsicherheiten, die Markus auch gerade beschrieben hat, regieren. Das ist sein Plan.
Okay, jetzt kommen wir auf das BSW. Hat ja auf einmal eine Sonderfunktion bekommen, weil sie es geschafft haben, über die 5%-Hürde zu kommen. Wir hören uns mal die Parteivorsitzende Amira Mohamed Ali dazu an.
In Sachfragen, also in einzelnen Punkten, da wo wir der Meinung sind, das ist ein richtiges Anliegen, dann werden wir dieses Anliegen verfolgen und zwar egal mit welcher Partei, auch mit der AfD, wenn denn da Dinge sein sollten, die man miteinander umsetzen kann. An vielen Stellen, das weiß ich jetzt schon, wird das überhaupt nicht gehen, weil wir programmatisch große Unterschiede zur AfD haben.
Also wie wahrscheinlich ist es, dass das BSW da mitmacht?
Also ich glaube, man wird an zwei Stellen sehen, wie ernst und ehrlich beide Parteien sind. Die AfD wird man sehen, ob sie vielleicht sich doch auf so eine Minderheitsmöglichkeit einlässt, einfach indem das BSW sich zum Beispiel enthält und dann wäre Ulrich Siegmund der Ministerpräsident. Und beim BSW, da habe ich es eigentlich immer so verstanden, dass wir sagen, wir wollen auch nicht, dass Ulrich Siegmund Ministerpräsident wird. Wir wollen, dass eine überparteilich starke Figur aus Sachsen-Anhalt sozusagen der Ministerpräsident wird. Ich bin gespannt, einer der Spitzenkandidaten in Sachsen-Anhalt hat ja angekündigt, dass in den nächsten nächsten Tagen da jemand präsentiert werden soll. Wenn das nicht passiert und es doch am Ende um Ulrich Siegmund geht, dann finde ich, hat auch das BSW da nochmal sein wahres Gesicht gezeigt.
Also ich würde da gerne noch zu was sagen. Ich habe das Interview mit Frau Mohamed Ali vorhin geführt, heute Vormittag. Und ich finde es in hohem Maße unehrlich, um es mal klar zu sagen. Denn Sie sagen, wir werden Ulrich Siegmund nicht zum Ministerpräsident machen. Aber in einzelnen Sachfragen arbeiten wir möglicherweise dann mit der AfD zusammen. Das ist ehrlich gesagt Humbug. Wenn ich mich im dritten Wahlkampf enthalte, und das weiß das BSW ganz genau, dann wird Ulrich Siegmund zum Ministerpräsident und dann habe ich ihm als BSW ins Amt geholfen. Dazu, finde ich, muss das BSW stehen. Da redet man sich im Moment noch herum. Und ich glaube, diese Chimäre jetzt zu sagen, es gibt da möglicherweise so einen überparteilichen Kandidaten, der jetzt über alle Parteien das Land zusammenhält. Es gibt keine Idee vom BSW, wer das sein soll. Ich habe es jedenfalls nicht gehört. Ich halte es auch für absolut unrealistisch, dass die AfD auf sowas eingehen würde. Die haben jetzt über 44% der Stimmen bekommen und das weiß das BSW ganz genau.
Können wir vielleicht noch einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, wann kommt es zu einer Minderheitsregierung und wie kommt es überhaupt zu Neuwahlen? Wie könnte es dazu kommen?
Also eine Minderheitsregierung kommt im Prinzip dann zustande, wenn sich vor allen Dingen auch eine Partei aktiv dazu entschließt. Also es kann passieren, dass man keine dauerhafte Mehrheit hat und trotzdem Ministerpräsident wird. Ich glaube, zu einer Minderheitsregierung, die muss man auch sagen, die führen wir jetzt. Also wir gehen rein, wir wollen Stimmen haben, die uns ermöglichen, Ministerpräsident zu werden.
So, und wann wäre das Szenario Neuwahl?
Das Szenario Neuwahl ist, wenn man sich nicht auf einen neuen Ministerpräsidenten einigen kann. Man kann zum Beispiel auch auf die Wahl zum Ministerpräsidenten insgesamt erstmal verzichten. Oder wenn ein Ministerpräsident im Amt ist und keinerlei Mehrheiten für seine Beschlüsse bekommt, dann kann man auch Neuwahlen beantragen. Das Ganze hat nur ein Risiko, das muss man ganz klar sagen, auch für die AfD, die jetzt ja sagen, zur Not machen wir Neuwahlen, dann werden wir noch ein besseres Ergebnis bekommen. Das muss nicht unbedingt der Fall sein. Es kann der Fall sein, weil der Wähler sagt, ja, alle anderen Parteien haben sich da unfair gegen die AfD zusammengeschlossen und dann sollen sie es doch bitte mal richtig machen. Es kann aber auch ein ganz anderer Blickwinkel entstehen, nämlich, dass Ulrich Siegmund das nicht hinbekommen hat mit einer Mehrheitsbildung. Okay. Der hat jetzt über 44%. Die AfD ist das erste Mal alleine vorne. Und da wollen die Wählerinnen und Wähler, glaube ich, schon mal wissen, was die jetzt machen, wenn die am Drücker sind. Und wenn man dann wieder nur auf die anderen zeigt und sagen, die wollten halt nicht, dann könnte das den Wählern zu wenig sein. Und es gibt ja in der Tat Mittel jetzt für Ulrich Siegmund zu handeln. Er muss halt jetzt möglicherweise einzelne Abgeordnete rauslösen. Der kann denen auch was bieten, Regierungsämter zum Beispiel. Mhm. Das ist so ein bisschen klassisches Regierungshandwerk. Da kommt es jetzt auf Führungsstärke an. Und ich finde, das muss die AfD jetzt auch mal zeigen. Einfach zu sagen, wir haben über 44% der Wähler bekommen, aber am Ende hat es leider nicht gereicht. Dann machen wir eben Neuwahlen, finde ich ein bisschen wenig.
Ich würde an einer Stelle trotzdem ein klein bisschen dagegen halten. Man hat schon bei diesem Ergebnis gestern, finde ich, doch den Eindruck, das ist so eine Bewegung da. Da geht es nicht sozusagen nach der klassischen Logik, haben die jetzt geliefert oder nicht. Die Leute wollen offensichtlich in Sachsen-Anhalt mit viel Energie, dass diese Partei da regiert. Deswegen glaube ich schon, da wird auch viel verziehen. Also auch Dinge, die nicht geklappt haben, dann eben nochmal im neuen Versuch. Und ich glaube, auch die AfD schafft es, den Leuten auch zu sagen, das lag an den anderen. Und dann sagen die Leute, ja, dann wählen wir euch jetzt nochmal.
Und für die AfD-Chefs Alice Weidel und Tino Chrupalla, die haben ja gestern auch gesagt, bei der Zahl 44,3% ist ja wohl auch ganz klar, wir haben hier den Regierungsauftrag. Und Chrupalla hat sich heute Morgen auch nochmal geäußert. Da hören wir auch einmal rein.
In die CDU muss sich auch gerade in Ostdeutschland klar werden, ob sie einen weiter so will. Denn der gestrige Tag hat auch gezeigt, die Brandmauer, die die CDU, die Friedrich Merz errichtet hat, die wurde gestern abgewählt. Mit ganz klarer Mehrheit wurde sie abgewählt. Und wenn die CDU diesen Weg weiter beschreiten möchte, dann wird es auf kurze Sicht auch in Ostdeutschland keine CDU mehr geben. Die Volkspartei CDU erodiert. Und deswegen sind wir gesprächsbereit, auch in Richtung CDU, uns dort zu verständigen.
Was heißt das jetzt? Und glaubt ihr, dass es dazu kommt, dass die CDU sich auf Gespräche einlässt mit der AfD?
Ist für mich ein vergiftetes Angebot und das weiß Herr Chrupalla, ganz genau. Die CDU hat sich klar festgelegt, es gibt einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Das würde die Bundespartei auch zerreißen und deswegen will sie es nicht machen. Das weiß Herr Chrupalla ganz genau. Und ich hatte ihn heute Morgen auch im Interview, ich habe schon den Eindruck, dass man das innerhalb der AfD selbst weiß und dass das nicht die Strategie ist, jetzt die gesamte CDU in Sachsen-Anhalt da in eine feste Koalition zu locken, sondern die haben ganz genau identifiziert, die haben sich die Fraktionen ganz genau angeguckt, der CDU im Landtag, und haben gesagt, die drei Leute da, das sind die Wackelkandidaten. Mhm. Die sprechen wir jetzt mal ganz genau an. Auf der anderen Seite weiß das, glaube ich, auch die Fraktionsführung und die Landesführung der CDU und versucht in diesen Stunden jetzt genau diese Abgeordneten sozusagen zu bearbeiten und auch so fest zu zementieren im CDU-Lager. Ich habe gehört, denen wird gesagt, wenn ihr das macht, seid ihr diejenigen, die hier ins Geschichtsbuch eingehen, als diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass das Land an Rechtsextremisten gegangen ist. Das könnt ihr dann in eurem Freundeskreis erzählen, das könnt ihr in dem Familienkreis erzählen und dass ihr seid nachher die, die schuld sind. Möglicherweise würden auch diesen drei Abgeordneten oder zumindest einem davon auch ein Fraktionsamt angeboten. Das sind so Mittel aus der Politik, die kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber mit diesen Mitteln wird Politik gemacht und wird hinter den Kulissen auch gearbeitet.
Okay. Ja, ob die Brandmauer für die CDU steht, da hören wir uns auch mal Sven Schulze an, den amtierenden CDU-Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, was der dazu gestern gesagt hat.
Steht die Brandmauer, ja oder nein? Also wir haben Beschlüsse auf Bundesebene, aber wir haben am Ende jetzt eine Hochrechnung, die uns, ja, sage ich ganz offen, schon hart trifft. Und deswegen müssen wir damit jetzt erstmal umgehen.
Boah, der hat auch noch ein bisschen was zu bearbeiten. Was sind die Debatten in der Union? Die schließen das komplett aus, ne?
Ja, ich glaube, die verweisen auf die Beschlüsse. Und das war auch immer sehr einfach, weil einfach die Ergebnisse nicht die waren, die wir gestern gesehen haben. Also wenn die Union noch klar vorne ist und die AfD ist irgendwie bei 17-18%, dann kann die AfD argumentieren, es gäbe doch eine Mehrheit für eine andere Politik. Aber die CDU kann sehr klar sagen, ja, aber leider nicht mit uns. Und das gehört in der Demokratie auch dazu, dass wir uns das auch vorstellen können, was ihr euch vorstellt. Das tun wir in dem Fall nicht. Ich glaube, die Lage ändert sich schon bei solchen Ergebnissen, wie wir sie gestern gesehen haben. Also 17 zu im Prinzip 44. Das sind eben ganz unterschiedliche Größenverhältnisse. Und da ist die Frage sozusagen, wie geht man künftig mit dieser Partei um? Nochmal anders virulent. Und ich finde auch, es ist eine Frage auch jetzt der Glaubwürdigkeit für die CDU, was den anderen Unvereinbarkeitsbeschluss angeht, sich da auch nochmal wirklich ehrlich zu machen. Wir haben gestern Abend in der Runde hier bei uns im Hauptstadtstudio ja wirklich einen sofortigen Schlagabtausch zwischen der Linken und der CDU erlebt. Und eigentlich müssten die beiden ja künftig zusammenarbeiten. Also da einfach mit den alten Aussagen jetzt weiter durchzulaufen nach so einem Erdbeben, das ist, glaube ich, der Sache auch nicht mehr angemessen. Und ich frage mich auch die ganze Zeit, was dann da eigentlich gilt, wenn man das auch als CDU, wir haben gerade den Bundeskanzler auch bei der Pressekonferenz erlebt, wie angefasst er war, wie sehr er das als Zäsur sozusagen für Deutschland auch gesehen hat. Wenn das so schlimm ist, ist dann nicht der Spruch sozusagen erst das Land, dann die Partei? Also müsste man dann auch über den Schatten der eigenen Unvereinbarkeitsbeschlüsse, in dem Fall mit den Linken, nicht auch springen? Also das ist mir ehrlich gesagt in dem, was wir heute erleben, ein bisschen wenig, einfach nur diese Speaking Points der letzten Jahre zu wiederholen. Wir haben Unvereinbarkeitsbeschlüsse. Ich glaube, man muss sich da grundsätzlich Gedanken machen, wie überlebt man wirklich in so einer Parteienlandschaft?
Du hast es eben angesprochen, Berlin. Wir wagen jetzt mal den Sprung von Magdeburg nach Berlin und was dieses Ergebnis am Ende auch mit der CDU hier in Berlin macht. Speziell Friedrich Merz. Es hieß die ganze Zeit, nein, der steht nicht zur Debatte. Der hat vorhin die Bundespressekonferenz gegeben, heute Mittag. Wie hat er da gewirkt und wie hat er reagiert, Friedrich Merz?
Also ich war eben ja in der Pressekonferenz und muss sagen, wenn man ihn sonst häufig erlebt, selbst in schwierigsten Lagen, wo man ihn ja fast ein bisschen dann weltfremd findet, da tritt er unglaublich selbstbewusst dann noch auf, breitbeinig, und erklärt ein bisschen, wie die Lage der Dinge sind, wo man selber sagt, also ich glaube, die Wahrnehmung ist gerade eine andere. Eben war er unglaublich zerknirscht, kleinlaut. Und man hat gemerkt, dass ihn das wirklich angefasst hat, schockiert hat, diese Situation. Und ich habe Friedrich Merz so in dieser Art selten gesehen, auch dass er über sich dann ein bisschen gesprochen hat, dass er sich schon auch fragt, wie konnte das passieren, wie konnte auch mir das passieren, dass Rechtspopulisten, so hat er es gesagt, in Deutschland halt in so eine Position jetzt gekommen sind. Also das war schon ein anderer Prozess. Es ist natürlich auch einer der politischen Kommunikation. Das Wort, ich habe verstanden, ist ihm nicht über die Lippen gekommen, aber das muss er jetzt auch sehr stark kommunizieren. Einen großen Teil der Wähler, aber auch einen großen Teil seiner eigenen Abgeordneten, zum Beispiel in der Bundestagsfraktion.
Also mir ist noch was anderes aufgefallen. Ja, du hast recht, dieses Zerknirschte, das kann aber auch Taktik sein, finde ich. Denn er hat dann so en passant schon mal zwei Sündenböcke reingeschoben, so quasi unter der Türkante. Und er hat dazu nicht gehört. Und Sven Schulze hat da auch nicht zugezählt, sondern er hat gesagt, erstens Wladimir Putin. Der würden in Moskau jetzt die Sektkorken knallen, die hätten versucht, diesen Wahlkampf zu beeinflussen. Das hat er ganz geschickt gemacht, finde ich. Und dabei auch vergessen zu erwähnen, dass in der CDU längst eine Diskussion am Gange ist, ob es nicht ein schwerer Fehler von ihm war, jetzt vor dieser Wahl, das war ja ein Dienstag vor der Wahl, Russland die Urheberschaft für diesen Anschlagsversuch am Flughafen Leipzig zuzuschieben. Denn das hat im Wahlkampf zum Schluss auch noch eine große Rolle gespielt. Das ist der erste Sündenbock. Der zweite Sündenbock hat er persönlich nicht benannt, aber als Namen. Aber alle wussten, wen er meint. Sepp Müller. Das ist ein Bundestagsabgeordneter, der auch im Landesvorstand Sachsen-Anhalt sitzt und der eben am Donnerstag, das ist so ein Gegner von Sven Schulze, und der hat am Donnerstag nochmal gesagt, das, was Markus gerade gesagt hat, was sich eigentlich verändern muss, dieser Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken, der muss unbedingt gelten, und hat damit natürlich Sven Schulze so ein bisschen dieses Hintertürchen, was du gerade angesprochen hast, dicht gemacht. Und da hat er gesagt, wer am Donnerstag vor der Wahl dem Kandidaten in den Rücken fällt, der, das ist nicht akzeptabel. Jeder wusste, wer gemeint ist, hat wohl auch Applaus in den Gremien gegeben. Mal gucken, das ist ein Fraktionsvize hier, wie lange der das noch ist. Aber das ist was, wo ein Kanzler sehr taktisch agiert und sagt, das sind die beiden Sündenböcke, und damit von sich ablenkt. Denn ja, er weiß ganz genau, das waren auch seine Umfragewerte, das ist auch die Politik der Bundesregierung gewesen, und dann noch Wladimir Putin. Das, finde ich, widerspricht so ein bisschen, wie zerknirscht er am Ende wirklich ist. Und ein letztes Argument, er hat dann aber auch gesagt, ja, er müsse jetzt den Sound so ein bisschen ändern, er müsse die Reform noch mal ein bisschen erklären, aber an der Politik werde sich überhaupt nichts ändern. Und da ist die Frage, wenn das die schwerste Niederlage für die Union seit Jahrzehnten ist, so hat er es ja gesagt, dann ist die Frage, ob da nicht ein bisschen mehr kommen müsste.
Aber das haben wir jetzt sehr gut dekodiert. Aber ich hoffe, dass Friedrich Merz nicht ernsthaft glaubt, dass er damit durchkommt. Weil das sind genau die Politprofi-Kniffe von einst. Ja. Und ich habe ja vorhin schon mal gesagt, da ist mehr in Bewegung gerade. Das ist eine Welle, die da unterwegs ist.
Und, das
wollte und da kann ich nicht sagen, ich kenne noch einen ganz tollen Trick auf dem Surfbrett. Da kommt ein Tsunami jetzt gerade an. Und das hoffe ich, dass er nicht denkt, dass er mit solchen, sagen wir mal, geschickten Beiboten, wie du es gesagt hast, die er quasi noch da mit dazu führt, das irgendwie argumentativ widerlegen kann. Wenn er das glaubt, ist er verloren.
Also ich möchte da gleich auch noch was zu sagen. Für alle, die diese Pressekonferenz nicht mitbekommen haben und nicht wissen, wie sie Friedrich Merz angehört hat, es war so.
Aufgeben ist für mich keine Option. Ich weiß, dass wir alle zusammen besser werden müssen. Und ich suche nach Wegen, wie wir das hinbekommen. Und es ist nicht nur eine Frage von rationalem Politikverständnis, sondern es ist auch eine Frage der Zuwendung, der Empathie, der Emotionen.
Also das wurde ja auch kritisiert. Ihm fehlt im Vergleich zu einem Ulrich Siegmund die Empathie, die Menschen einzufangen. Und jetzt auch bei der Pressekonferenz, was wir eben besprochen haben, sozusagen immer die anderen sind schuld und nicht selber mal bei sich zu suchen. Also glaubt ihr wirklich, er hat es verstanden? Und nimmt er jetzt Kurse, um empathischer zu werden, um anders auf die Menschen zuzugehen? Weil bei der AfD hat man ja das Gefühl, die haben von montags bis freitags haben die Coaching-Kurse.
Also ich glaube, das ist genau das, was die AfD sich jetzt wünscht. Genau diese Debatte. Er hat eine Situation, wo wir kein Wirtschaftswachstum mehr haben. Oder er redet zwar immer von den zarten Pflänzchen, aber de facto haben wir keins. So, und er muss, wir haben eine alternde Gesellschaft, wir haben kein Wirtschaftswachstum, das heißt, die Kassen werden leerer. Das heißt, er muss irgendwie damit umgehen. Er macht jetzt Kürzungspolitik. Die Frage ist, ob er das an den richtigen Stellen macht. Das kann man diskutieren. Aber da sind objektiv Probleme. Man kann solche Reformen machen, wenn es gerade mit der Wirtschaft aufwärts geht. Dann wird zwar irgendwie ein bisschen die Zuzahlung erhöht, aber ich habe auch eine Gehaltserhöhung. er macht das jetzt quasi auf dem Weg nach unten. Das heißt, er ist objektiv in einer Situation, wo er nicht einfach so raus kann. Auch nicht, wenn er empathischer redet, wird die Rentenkasse nicht voller davon. Er kann jetzt allen sagen, komm, wir machen doch alles so weiter, dann hat er aber andere Probleme. Und das ist eine Zwickmühle, glaube ich, wo ihn die AfD auch genau haben will. Und Sigmund hat ja auch gestern sehr bewusst aus meiner Sicht ganz am Anfang auch gesagt, Merz war der beste Wahlkämpfer, dass auch der Druck auf ihn wächst. Weil das ist sehr einfach, das polarisiert, das ist für Leute auch sehr verständlich, sozusagen diese Figur in den Mittelpunkt zu stellen. Und wenn die CDU an ihm festhält, ja, dann ist das aus Sicht der AfD das Problem. Und wenn sie ihn austauschen würde, dann würde sie sagen, ja, guck mal, so eine Regierung stellt dann auch noch den falschen Kanzler auf, macht die falsche Politik, warum wählen wir nicht gleich was anderes? Also da, das ist ein absolutes strategisches Dilemma, gerade auch für die Union.
Hinzu kommt eins noch, ich bin bei Markus, Sparmaßnahmen und Reformvorschläge empathisch zu verkaufen, ist eine große Herausforderung. Auf der anderen Seite ist für ihn die einzige Chance, jetzt im Amt zu bleiben, diese Reform wirklich durchzuziehen. Mhm. Weil das ist der letzte Punkt, wo er noch Glaubwürdigkeit überhaupt hat. Und da kommt jetzt die SPD ins Spiel.
Ja, ganz
wo wir direkt nach der Wahl sehen, am Wahlabend, den SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf bei Markus in der Berliner Runde, der sofort die Rente mit 63, die Abschaffung in Frage stellt und sagt, da müssen wir nochmal drüber reden. Bärbel Baas macht da heute genauso weiter. Das ist, kann man sagen, auf der einen Seite, okay, die hören den Wähler und sagen, wenn wir nicht gewählt werden und so abgestraft werden, müssen wir reagieren. Aber das ist für Friedrich Merz ganz brandgefährlich. Das ist was, was seine Kanzlerschaft direkt in Frage stellt. Und insofern wird das Dilemma, was Markus gerade beschrieben hat, dadurch noch mal größer. Das ist wirklich eine schwere Lage.
Stehen die hinter ihm oder nicht?
Ja, aber wenn die CDU, sagen wir mal, auf das alles hört, was wir jetzt hören konnten, dann tauscht sie im Zweifel den Kanzler aus, kann man ja sagen, bei den Beliebtheitswerten, wie kann man da noch die Autorität haben, dann so unbeliebte Reformen durchzusetzen, also ändern wir den und dann ändern wir auch noch die Reformen, aber da wird ja jeder von außen sagen, ja gut, aber dann seid ihr ja komplett irgendwie zu nichts nutz. Und das ist halt die Schwierigkeit auch jetzt. Man kann sagen, wir haben verstanden und wir machen alles, was wir gehört haben, aber dann bleibt auch nichts mehr übrig. Dann bleibt die Person nicht übrig und die Politik bleibt nicht übrig.
Es gibt einen sehr schönen O-Ton von dem Ex-Arbeitsminister Hubertus Heil, den möchte ich euch nicht vorenthalten.
Wir können uns nicht dann nach Wahlen hinstellen und das Ergebnis schönreden oder gesund beten oder schön saufen, sondern wir müssen dann sagen, dass wir Dinge besser machen müssen, dass wir lernen können, dass wir verstanden haben, dass wir besser werden müssen. Denn mein offener Eindruck ist, dass zumindest was die Bundes-SPD betrifft, wir selbstkritisch feststellen müssen, dass viele Menschen kein klares Bild mehr haben, wofür wir stehen, wer wir sind.
Aber das ist ja auch ein doppeltes Dilemma. Also die SPD sagt für sich, für ihre Partei, wir müssen irgendwie klar dastehen. Und gleichzeitig muss ja aber diese Koalition auch zusammenarbeiten und zeigen, hey, wir ziehen an einem Strang. Also wie kann das jetzt in Zukunft weitergehen?
Also ich glaube, was man an dem Wahlkampf ganz besonders sieht, ist, es braucht Personen. Es braucht Leute, die begeistern, die wo sich andere eine Stunde anstellen, um ein Selfie zu machen. Jetzt muss man, Ulrich Siegmund kann man finden, wie man will, aber das ist ein fundamentaler Unterschied zu allen Wahlkämpfen, die wir in der Geschichte der Bundesrepublik wahrscheinlich gesehen haben. Vielleicht bei Willy Brandt gab es noch keine Smartphones und es lief ein bisschen anders ab, aber das war vielleicht auch so eine Figur. Aber das gab es auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr, dass die Menschen quasi einer Politikerfigur so stark gefolgt sind. Und korrigier mich, Matthias, sie ist anders, aber ich sehe die gerade nicht. Ich sehe die nicht bei der Union, ich sehe die nicht bei der SPD, jedenfalls nicht die, die wirklich vorne stehen. Vielleicht gäbe es potenziell welche. Und wenn man das nicht auch anders bearbeitet, wenn man auch nicht sieht, wie die den Wahlkampf geführt haben. Die haben nicht in Sachsen-Anhalt gewonnen, weil die Leute das Parteiprogramm gut fanden, sondern die haben den Wahlkampf auch gewonnen, weil Ulrich Siegmund wahrscheinlich 75% der Bevölkerung im Selfie abgedeckt hat, die das alle auch nochmal posten.
Ja, wie so ein
und wenn
Popstar
ich unentschiedener,
wurde der gefeiert,
unentschiedener
ne?
Wähler bin und denke, meine ganze Timeline ist voll mit meinen ganzen Freunden, die alle mit Ulrich Siegmund da im Selfie sind und sagen, der ist gut. Ja, wen wähle ich denn dann? Einen von der CDU? Nee, dann wähle ich den auch. Und darauf, also jetzt auch, wie führt man den Wahlkampf? Wie funktioniert das heute? Wie setze ich Botschaften? Das ist etwas, was aus meiner Sicht SPD, CDU überhaupt nicht verstanden haben. Und mir ist es persönlich auch in der Rolle hier im Hauptstadtstudio als Moderator gestern Abend aufgefallen. Alle Parteivorsitzenden aller Parteien, ob es die Linke war, ob es die AfD war, ob es die SPD war oder die Grünen, alle waren gestern Abend zu sehen. Und zwar auch sehr früh. Außer Markus Söder und Friedrich Merz.
Also in einem stimme ich dir total zu. Ich war selber auch vor Ort, habe mir den Wahlkampf von Ulrich Siegmund angeguckt. Das ist, was Modernität, Ansprache und vor allen Dingen auch Nähe angeht, eine ganz andere Liga als das, was die anderen Parteien gemacht haben. Das ist wirklich Oldstyle gewesen. Mhm. Bis hin zu Sarah Wagenknecht, die da irgendwo auf dem Marktplatz eine Rede hält und überhaupt total unnahbar auftritt. Und der Siegmund, der wirklich die Leute anstehen lässt und dann nur Selfies macht, der hält gar keine Reden mehr, sondern der macht nur noch Fotos. Das ist das eine. Auf der anderen Seite würde ich nochmal sagen, wir haben dieses Wahlergebnis schon auch, weil die Sachsen-Anhalter am Ende taktisch gewählt haben. Die CDU ist auch deshalb zum Schluss so deutlich noch hinter den letzten Umfragen zurückgeblieben, weil viele gesagt haben, die gewinnen eh nicht. Und wenn ich verhindern will, dass es eine absolute Mehrheit für die AfD gibt, dann muss ich kleinere Parteien stärken. Mhm. Und deswegen gibt es in den letzten Tagen nach unserer letzten Umfrage dann Bewegungen hin zur SPD, Bewegungen hin zu Grünen und sogar auch das BSW, das vorher in Umfragen so bei 3% sagen, kommt am Ende noch rein. Und das Ziel ist ja erreicht im Moment, auch wenn nur sehr, sehr knapp. Mhm. Es gibt keine absolute Mehrheit. Das, finde ich, gehört zur Wahrheit mit dazu. Das macht es nicht besser. Ich will damit das CDU-Ergebnis wirklich nicht gesund beten. Das ist eine Katastrophe. Aber Sven Schulze hat bessere Werte und Zustimmungswerte gehabt, als das Ergebnis es am Ende ablesen lässt. Und das ist auch mit taktischem Wahlverhalten der Wähler vor Ort ein bisschen zu erklären.
Dann eure Abschlusseinschätzung. Was haltet ihr denn jetzt für das realistischste, heißt das so, ne? So sagt man das, Szenario? Also welches Szenario ist das, wovon ihr ausgeht, was das am Ende in Sachsen-Anhalt werden wird? Habt ihr da eine Prognose, wie es jetzt ausgehen könnte?
Also Ulrich Siegmund wird unter Druck kommen, sich zur Abstimmung zu stellen. Tino Chrupalla hat das gestern Abend auch sehr deutlich eigentlich gesagt, entgegen dem, was Siegmund selber gesagt hat, er wird sich zur Wahl stellen.
Meinst du, er wird eigentlich unter Druck gesetzt, auch von Alice Weidel und Tino Chrupalla?
Unter Druck weiß ich nicht, aber die werden schon sagen, das ist eine Riesenchance für die AfD bundesweit. Und wenn wir da jetzt vorbeigehen, Matthias hat es gerade beschrieben, das muss nicht unbedingt bei einer nochmaligen Wahl, also die sind da sehr selbstbewusst, und ich habe auch gesagt, da gibt es eine große Energie, glaube ich, dahinter, aber das muss nicht nochmal klappen. Und ich glaube, für die Bundes-AfD wäre es schon wichtig, dass man so einen Elfmeter aus ihrer Sicht mit 44% dann auch verwandelt. Und deswegen gibt es schon den Wunsch, dass er das macht. Ich glaube, umgekehrt, Siegmund hat große Sorgen, dass er quasi zufällig Ministerpräsident wird in dem ersten Wahlgang, weil es Abweichler gibt, die sich nicht zu ihm bekennen. Und dann ist er Ministerpräsident, aber er weiß hinterher gar nicht, mit wem er irgendwas verhandeln soll für irgendeine Mehrheit, weil er weiß gar nicht, wer ihn gewählt hat. Und das versucht er jetzt quasi zu verhindern. Und das ist halt ein widerstreitendes Interesse durchaus zwischen seinem Ziel, dann auch zu regieren und seine Politik umzusetzen und auch dem Bundesziel, dass die AfD halt einen Ministerpräsidenten stellt.
Ich glaube, das ist noch unentschieden, was am Ende passieren wird. Da sind die nächsten Stunden und Tage auch ganz wichtig. Was passiert jetzt bei der CDU vor Ort? Kann sich Sven Schulze erstmal im Amt halten als Ministerpräsident, aber auch als CDU-Chef? Da gibt es ja Leute, die ihn anzählen. Gelingt es der AfD, diese einzelnen Abgeordneten, von denen ich gesprochen habe, rauszulösen? Was ist mit dem BSW? Wie verhalten die sich am Ende wirklich? Das sind die Verhandlungsoptionen, die Siegmund jetzt selber hat. Da kommt es jetzt auch auf ihn an. Und dann alles das, was Markus beschrieben hat, dann in Bezug auf Ministerpräsidentenwahl, da ist noch alles offen. Wenn ich Merz heute, den Kanzler heute nochmal zum Schluss nochmal umfassend analysieren darf, der versucht alles Schulze zu stützen. Deswegen gab es heute auch keinerlei Schuldzuweisung an Schulze, um das Gebilde im Moment stabil zu haben. Und er hat dabei nicht nur Sachsen-Anhalt im Blick, sondern auch Mecklenburg-Vorpommern und Berlin, wo als nächstes gewählt wird. Bis dahin soll da nichts zusammenbrechen, sondern wenn die CDU da ein bisschen besser abschneidet, dann sieht die ganze Sache schon wieder ein bisschen anders aus. Und das ist jetzt erstmal die Hoffnung für die SPD. Übrigens ganz genauso.
Okay, ja. Wir schauen und wir bleiben natürlich dran. Sollte sich da irgendwas tun, sind wir auf jeden Fall mit einer Sonderfolge da. Markus Preis, Matthias Deiß, vielen, vielen Dank fürs Dekodieren, dass ihr da wart und euch natürlich danke fürs Zuhören und auch Zuschauen. Wie gesagt, uns gibt es jetzt auch auf Phoenix zu sehen und auch auf YouTube und ihr habt die Möglichkeit, uns in echt und live zu bestaunen. Am 27. September, House of Podcast, sind wir mit Berlin Code live dabei und wir verlosen einmal zwei Tickets. Ihr könnt das kommentieren bei Spotify, bei Apple, überall, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns, wenn ihr diese Tickets haben wollt. Wenn die schon weg sein sollten, dann könnt ihr die natürlich auch ganz normal kaufen. Freuen wir uns auch. Und wir lassen euch natürlich hier nicht raus ohne einen Podcast-Tipp. Und der hat auch ein schönes Szenario, leider. Also sagen wir mal so, es geht auch wieder um die Wahl. Stellt euch mal vor, Deutschland 2033 könnte es tatsächlich eine AfD-Kanzlerin werden, gestützt von einer geschwächten CDU. Dieses Szenario hat der Journalist Justus Bender entworfen. Wie realistisch ist das? Und hat uns die Wahl in Sachsen-Anhalt diesem Szenario vielleicht schon ein Stück näher gebracht? Darum geht es in der aktuellen Folge von Politikum, der Meinungspodcast, zu hören bei ARD Sounds und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wir hören uns, wenn ihr wollt, wieder am Freitag. Ich würde mich freuen. Bis dahin.